Kann man Glauben so prüfen? Ich habe ja mehrere solcher Anhörungen miterlebt und das war schon eine besondere Erfahrung. Natürlich, wenn Christsein ein Asylgrund ist, dann muss man fragen nach dem Glauben und muss man auch fragen, wie der Glaube gelebt wird. Aber wie kann man entscheiden, ob ein Mensch glaubt oder nicht? Die Kirchen haben dem BAMF immer wieder gesagt, eure Glaubensprüfungen sind grenzwertig und überschreiten oft die Grenze. Ihr könnt das nicht beurteilen. Können wir es beurteilen als Kirchen? Was wir tun ist, dass wir mit Menschen reden, die zum Glauben kommen. Wir fragen sie auch, wie beschreibst du deinen Glauben und wie lebst du deinen Glauben? Und wenn jemand sagt, ja, ich glaube an Jesus, dann haben wir sein Wort, sein Bekenntnis. Mehr haben wir nicht. Wir können nicht prüfen, ob es echt ist. Ob es echt ist, sieht man nachher, ob es im Leben eine Auswirkung hat, ob jemand den Glauben auch lebt. Dann kann man sagen, da ist etwas. Also von daher war das eine besondere Erfahrung, vor allen Dingen auch, was die Entchristlichung unseres Landes angeht. Die Prüfer und Prüferinnen, Richter und Richterinnen waren nämlich zum Teil evangelisch und hatten kaum Ahnung selber über den Glauben und konnten deswegen auch nicht verstehen, warum man Christ wird. Aber heute geht es um uns, was wir tun können. Wir haben ja diese Reihe, wo es darum geht, zu fragen, wie kommen Menschen zum Glauben? Und es hat angefangen mit der Bekehrung des Paulus, der eine Erfahrung mit Jesus gemacht hat, die so stark war, dass er Christ wurde. Wir haben in den letzten Sonntagen immer wieder gesehen, das hat auch mit uns zu tun, mit unserer Freundlichkeit, wie wir auftreten, dass wir den Leuten nicht im Weg stehen. Aber wir sind doch wichtig in dem, was wir sagen, wie wir sind. Menschen, die eine entscheidende Jesus-Erfahrung gemacht haben, brauchen andere Menschen, um den Weg zum Glauben zu finden. Das sind Menschen, die fangen plötzlich an, aus heiterem Himmel an Bibel zu lesen, bis zum Abwinken, haben tausende Fragen. Ich finde das immer total interessant. Diesen Menschen gebe ich gerne Rede und Antwort, weil ich weiß, es interessiert sie. Und es sind nicht müde Christen, die alles schon mal gehört haben. Wo werden wir gebraucht an diesem Punkt? Wir werden gebraucht, weil die Frage ist an uns, wie erlebst du das denn? Was muss ich denn tun, um bei Jesus zu bleiben? Ist das, was ich empfinde, wirklich von Jesus oder sind meine Gedanken, meine Gefühle gerade derartig neben der Spur, dass ich denke, ich bin Christ, aber es ist nur hormonell bedingt? Woran kann ich sehen, dass die Stimme, die ich höre, von Gott ist oder ist das nur eine eigene Vorstellung? Fragen über Fragen. Und diese Fragen können nur wir beantworten und es ist die Frage an uns selber, was wissen wir denn? Was glauben wir? Ich möchte euch einen Bibeltext vorlesen aus dem ersten Petrusbrief, in der diese Situation auch vorkommt. Euch allen schließlich sage ich, haltet in derselben Gesinnung zusammen und habt Mitgefühl füreinander. Liebt euch gegenseitig als Brüder und Schwestern. Seid gütig und zuvorkommend zueinander. Vergeltet Böses nicht mit Bösem und gebt Beleidigungen nicht wieder zurück. Im Gegenteil, segnet eure Beleidiger. Denn Gott hat euch dazu berufen, seinen Segen zu empfangen. Ihr wisst ja, wer nach dem wahren Leben verlangt und glückliche Tage segnen will, der nehme seine Zunge gut in Acht, dass er nichts Schlechtes und Hinterhältiges sagt. Er kehre sich vom Bösen ab und tue das Gute. Er mühe sich mit ganzer Kraft darum, mit allen Menschen im Frieden zu leben. Denn der Herr hat ein offenes Auge für die, die das Rechte tun, und ein offenes Ohr für ihre Bitten. Aber er wendet sich gegen alle, die Böses tun. Kann euch überhaupt jemand Böses antun, wenn ihr euch mit ganzer Hingabe darum bemüht, das Gute zu tun? Wenn ihr aber trotzdem leiden müsst, weil ihr tut, was Gott will, dann dürft ihr euch glücklich preisen. Habt keine Angst vor Menschen, lasst euch nicht erschrecken. Christus allein ist der Herr, haltet ihn heilig in eurem Herzen und weicht vor niemand zurück. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt, warum ihr so von Hoffnung erfüllt seid. Antwortet taktvoll und bescheiden und mit dem gebotenen Respekt, in dem Bewusstsein, dass ihr ein reines Gewissen habt. Dann werden alle beschämt sein, die euch verleumden, wenn sie sehen, was für ein einwandfreies Leben ihr in Verbindung mit Christus führt. Wenn Gott es aber anders beschlossen hat und es auf sie keinen Eindruck macht, ist es auf jeden Fall besser, für gute Taten zu leiden, als für schlechte. Das verbindende Thema hier ist die Hoffnung. Welche Hoffnung ist gemeint? Die Hoffnung, dass alles wieder gut wird? Die Hoffnung, dass wir es schaffen werden? Diese Hoffnung ist nicht unbegründet. Im Leben erleben wir an ganz vielen Stellen, es wird wieder gut und wir schaffen das. Die Hoffnung, um die es hier geht, ist eine göttliche Hoffnung, nicht eine menschliche. Es ist die Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Die Hoffnung, dass mit dem Tod nicht alles zu Ende ist. Dass es eine Auferstehung von den Toten gibt. Dass das, was Jesus getan hat, uns gerettet hat für die Ewigkeit. Dass das nicht irgendwie nur eine Vorstellung ist, ein Worte, etwas, auf das ich vertraue, sondern dass es Tatsache wird. Die Hoffnung auf ein ewiges Leben ohne Leid, ohne Schmerz in Gottes Gegenwart. Ist diese Hoffnung begründet? Um diese Hoffnung geht es. Diese Hoffnung soll uns antreiben. Und darum möchte ich jetzt ein paar Gedanken intensivieren. Sag mir, was ist deine Hoffnung? Ich hoffe nicht alleine. Mich ermutigt die Hoffnung meiner Mitchristen. Das ist vor allen Dingen der erste Vers. Haltet in derselben Gesinnung zusammen, habt Mitgefühl füreinander, liebt euch gegenseitig als Brüder und Schwestern, seid gütig und zuvorkommend zueinander. Diese Hoffnung, die mich prägt, kann ich nicht alleine bewahren. Ich brauche andere Menschen dazu. Ich muss lernen, was es heißt, mit Jesus zu leben, in Miteinander, in der Gemeinschaft. Wie gehen wir um, wenn wir einander verletzt haben? Wie erlebe ich die Liebe zu Menschen? Wie kann ich andere Menschen lieben lernen? Diese Hoffnung, die ich habe, braucht etwas, wo sie Gestalt gewinnt. Wenn ich mich alleine zurückziehe, dann wird es schwierig. Es gibt Situationen, da ist man so verletzt von anderen Christen, auch von Kirchen und Gemeinden, dass es besser ist, erstmal Abstand zu halten, sich klar zu werden, was ist hier eigentlich passiert. Aber das darf eigentlich nie auf Dauer sein. Im Grunde brauchen wir das. Menschen, die alleine sind, wo es nicht anders geht, werden erfahren, wie Gott ihre Hoffnung immer wieder erfrischt. Aber wo wir andere Christen haben, werden wir merken, dass Gott uns einen anderen Weg schickt, nämlich den in die Gemeinde, den zu anderen Christen in der Gemeinschaft zu leben, füreinander da zu sein. Da wächst unsere Hoffnung. Übrigens auch an den Schmerzen, die wir einander zuführen. Das heißt, wir brauchen einander. Auch wenn es manchmal wehtut, auch wenn wir uns ärgern übereinander, wir brauchen das, um unsere Hoffnung zu erden. Wir merken, wir können Gott ganz anders erleben im Gottesdienst als zu Hause alleine. An beiden Stellen ist es wichtig, Gott zu erleben. Aber wir brauchen die Gemeinschaft, wir brauchen den anderen. Wir brauchen auch den anderen, der so anders glaubt als ich selber. Und ich merke, mein Horizont ist viel zu beschränkt. Ich kann ermutigt werden, wenn ich höre, wie andere Menschen ihren Glauben leben, die sagen, ich habe gebetet und dann hat Gott mir geholfen. Ich habe vielleicht aufgehört zu beten, weil Gott nicht so geholfen hat, wie ich das wollte oder gar nicht geholfen hat. Und da bekomme ich Mut, jetzt wieder zu beten. Gemeinschaft der Christen war immer dort stark, wo sie gelebt wurde. Da haben Christen die Welt verändert. Nicht, weil sie das Richtige geglaubt haben, sondern weil sie als Gemeinschaft zusammengelebt haben. Und deswegen brauchen wir einander. Wir brauchen die Hoffnung der anderen. Ich hoffe nicht alleine. Der zweite Punkt, ich bin durch die Hoffnung gesegnet und will andere segnen. Vergeltet Böses nicht mit Bösem, gebt Beleidigungen nicht wieder zurück, im Gegenteil, segnet eure Beleidiger, denn Gott hat euch dazu berufen, seinen Segen zu empfangen. Ich kann einiges dazu tun, dass das Böse nicht zu einem bösen Kreislauf wird. Ich kann den Kreislauf von Gewalt und Beleidigung durchbrechen, indem ich nicht wieder beleidige, indem ich nicht Böses tue, indem ich keine Rache übe, indem ich nicht schlecht über andere rede, sondern Gutes tue und den Frieden suche. Ich kann eine ganze Menge machen und das ist auch gut. Der Kern hier ist der Segen. Was ist eigentlich Segen? Wenn ich einem anderen Menschen sage, ich segne ihn, oder wenn ich Gott bitte, ihn zu segnen, dann bitte ich Gott, dass er diesem Menschen Gutes tut. Ich kann das vielleicht gerade nicht, weil er mich verletzt hat, weil er mich nervt oder weil er ärgert, aber Gott kann ihm Gutes tun. Und wenn Gott ihm Gutes tut und es geht ihm gut, dann lässt er vielleicht auch von mir ab. Also Segen fällt auch irgendwann auf mich zurück. Aber zunächst einmal bitte ich Gott, dass der diesem Menschen Gutes tut. Dass er ihm begegnet, dass er seine Seele segnet, dass dieser Mensch Gott erlebt. Das ist unsere Aufgabe. Und wo wir mit Menschen nicht reden können, aus welchen Gründen auch immer, können wir segnen. Still und heimlich, vielleicht ohne, dass sie mir das mitkriegen. Wir müssen keine Show daraus machen, aber wir segnen sie. Kann man im Vorbeigehen machen. Ich segne dich im Namen Jesu. Das ist das, wozu wir berufen sind. Und das ist das, was Gott uns auch schenkt. Er möchte nämlich, dass wir ihn erfahren, seinen Segen. Sein Segen ist Frieden und Freude im Heiligen Geist. Das möchte er, dass wir das erfahren. Es ist deswegen wichtig, dass wir als Menschen der Hoffnung uns selber immer wieder segnen lassen. Dass wir sagen, ich brauche das von Gott. Ich habe im Moment keine Freude und ich habe keinen Frieden. Ich brauche Freude und Frieden von Gott. Ich lasse mich segnen. Ich lasse mich beschenken von Gott. Und dann gehe ich raus und gebe das weiter. Um das nochmal deutlich zu machen, segnen bedeutet nicht, ich finde gut, was der andere tut. Oder ich lasse mir alles gefallen. Wenn Menschen böse zu mir sind, wenn sie mich schädigen, wenn sie mich verletzen, das heißt es nicht. Es kann bedeuten, dass ich mich zu Menschen abgrenze, sage, ich will mit dem nichts zu tun haben und ich kann ihn trotzdem segnen. Es heißt also nicht hier einfach zu sagen, hier bin ich, schlage mich, Leiden ist mein christliches Geschäft, sondern ganz anders, ich segne diesen Menschen, aber ich lasse mir nichts gefallen. Das bedeutet aber auch, dass ich keine Rache übe. Wenn wir Rachegefühle haben, sollen wir beten. Dann können wir Gott sagen, am liebsten würde ich diesen Menschen quälen, töten, was einem sonst noch so einfällt. Dann habe ich es an der richtigen Adresse gelassen. Gott weiß, dass ich solche Gefühle habe und bei ihm will ich diese Gefühle abgeben. Ich würde nie und will nie einen Menschen wirklich verletzen. So, aber wir sind ebenso als Menschen und deswegen ist es wichtig, dass wir ehrlich sind vor Gott, vor uns und das sagen. Und dann sage ich, dieser Typ hat mich genervt, ich finde ihn böse, ich finde ihn beleidigend. Gott segne ihn. Stoppe sein Tun, aber segne ihn, tue ihm Gutes. Das ist die Kraft der Hoffnung. Ich möchte segnen. Mit dem Segen und mit der Hoffnung können wir die Welt verändern. Ich weiß auch, dass irgendwann sich Menschen vor Gott verantworten müssen. Das heißt, es ist nicht meine Aufgabe hier, Menschen zu bestrafen, zu richten, einzuteilen. Sie müssen sich vor Gott verantworten. Das ist meine Hoffnung, weil mit dem Leben nicht alles aus ist. Ja, dann müssen wir aber auch zum dritten Punkt kommen. Mir fehlen die Worte. Es gibt Situationen, wo man seine Hoffnung gegenüber anderen Menschen begründen kann. Immer mal wieder Gesprächssituationen. Mir fallen die immer nachher ein. Und ich denke dann, was hätte ich sagen können und überlege mir das auch und sage, wenn nochmal so eine Situation kommt, dann habe ich eine Antwort parat. Dieselbe Situation kommt natürlich nie wieder, aber ich versuche darauf zu achten. Hier ist es aber zunächst mal wichtig, nicht nach den Worten zu fragen, sondern nach der Haltung. Deswegen gibt es hier auch keinen Kurs, was wir sagen können, sondern erstmal wird nach der Haltung gefragt. Die Haltung ist nämlich, Christus allein ist der Herr. Haltet ihn heilig in eurem Herzen und weicht vor niemand zurück. Christus ist größer als ich, er ist der Herr. Er gibt mir die Kraft, aufrecht stehen zu bleiben. Wenn ich mich angegriffen fühle, ziehe ich mich normalerweise zurück. Aber Christus gibt mir die Kraft zu sagen, bleib stehen. Das bedeutet nicht, dass ich auf den anderen herabschaue, sondern dass wir uns auf Augenhöhe begegnen. Ich soll nicht hochmütig sein, das ist nicht damit gemeint, aber ich soll auch kein Opfer sein. Wenn ich mich als Opfer verstehe, tut mir das nicht gut und dem anderen auch. Also tretet selbstbewusst auf. Wenn ihr gefragt werdet, das ist das Mindeste, dann versucht Rede und Antwort zu stehen, dann versucht mit euren Worten euren Glauben zu begründen, warum ihr an Gott glaubt, was eure Hoffnung ist. Wir haben ein Problem, dass uns das peinlich ist. Das ist auch gesellschaftlich irgendwie wabert, dass so wer als Christ über seinen Glauben redet, das ist irgendwie peinlich. Wird uns signalisiert und fühlen wir auch selber so. Wir sind umgeben jeden Tag von Tausenden von peinlichen Situationen. Die meisten sind, Gott sei Dank, peinlich für die anderen und nicht nur für mich. Wir müssen uns diesen Aspekt des Peinlichkeins mal wieder angucken. Für Eltern sind oft Kinder peinlich, meistens sind es für die Kinder, dass die Eltern peinlich sind. Schauen wir uns die peinlichen Situationen an. Nehmen wir die großen Situationen. Der Staat und die Automobilfirmen in der Dieselkrise. Voll peinlich. Was anderes fällt einem dazu nicht mehr ein. Banken, die sich erst vom Staat retten lassen und dann in Cum-Ex-Geschäften den Staat abzocken. Diese gewissenlose Geldgier ist peinlich. Oder was fällt uns sonst noch dazu ein? Und von dem, wenn wir mit Menschen zu tun haben, was sie alles glauben an die Macht der Sterne und der Steine, ich finde, das ist irgendwie auch peinlich. Warum lassen wir uns mundtot machen? Ich glaube, dass unser Peinlichkeitsgefühl ein Reflex ist, der uns mundtot machen soll. Ein falsches Gefühl. Das kann man aber nur überwinden, indem man darüber redet, dass man lernt zu reden. Das heißt, mal wieder den Mund aufzumachen, nicht die Klappe zu halten, um eine gewisse Natürlichkeit zu lernen. Wir müssen die wieder lernen, wir haben sie verloren. Dann kommt ein anderer Einwand, man hält uns doch für Spinner. Das ist gut, wir sind Spinner. Wir glauben an etwas, was man nicht sieht, was man nicht beweisen kann. Man kann auch nicht das Gegenteil beweisen, aber wir sind beweismäßig auf der schlechteren Seite. Man kann uns für Spinner halten und man hat recht. Aber auch als Spinner sind wir nicht allein. Der Glaube an Horoskopus, den halte ich für Spinnerei. Der Glaube, dass Vernunft siegt, das ist eine Hoffnung, aber auch Spinnerei manchmal. Oder dass man meint, die Welt retten zu können, halte ich für Spinnerei. Wir sollen die Welt bewahren, weil sie von Gott geschaffen ist, aber retten. Und dass man Menschen, die Böses planen, mit Argumenten davon abhalten kann. Durch einen Stuhlkreis wird kein böser Mensch zu einem friedlichen Mensch. Wir sind umgeben von solchen Spinnereien und die Dinger sind mal Spinnerei, mal nicht Spinnerei. Man lässt sich das nicht so klar sagen. Aber warum lassen wir uns mundtot machen und sagen, wir sind die einzigen Spinner? Nein, wir sind in bester Gemeinschaft und wir haben ein Recht auf unsere persönliche Spinnerei. Also die Frage ist, was glaubst du? Was ist dir wichtig? In den Interviews bei den Geflüchteten war es oft so, dass sie ganz stark von den Emotionen geredet haben. Also die Gefühle, ich habe Ruhe gehabt, ich habe Gott in meinem Herzen. Da fehlten dann 1000 wichtige Argumente, aber dieses Gefühl war wichtig. Das war das, wo sie gesagt haben, der Glaube ist da. Wie kannst du deinen Glauben mit eigenen Worten beschreiben? Die Fragen, die wir vorhin gehört haben, halte ich für wichtig. Was bedeutet er für dich? Was ist deine Hoffnung? Wie kannst du sagen, dass Jesus für deinen Alltag relevant ist? Wir hatten das ja bei den Puppen, so dieses, das kann man doch mal sagen. Ich habe auch Angst, aber ich bete dann und ich merke, der Grund für die Angst ist nicht weg, aber ich habe plötzlich Ruhe im Herzen. Das ist etwas, wo man deutlich sagen kann, hier gewinnt der Glaube Gestalt. Oder ich kann vielleicht nicht den Weg der Heilsgeschichte erklären, kann nicht zu Fragen im Alten und Neuen Testament antworten, aber ich merke, dort wo ich bete, bekomme ich Kraft. Ich merke, Christus ist meine Hoffnung, der gibt mir Antrieb, jeden Morgen aufzustehen. Das können wir sagen, das kann jeder sagen. Überlege dir diese Worte und vielleicht übst du sie mit anderen Menschen ein, um an dem Punkt weiterzukommen. Es ist schon wichtig, dass wir gefragt werden. Aber auch, dass wir antworten können, wenn sich eine Situation ergibt. Die Christen damals, denen musste man immer wieder sagen, seid liebevoll zueinander. Aber obwohl sie immer so ermahnt werden mussten, hatten sie eine ganz andere Kraft als oft die Kirchen heute, weil sie in kleinen Gemeinschaften gelebt haben. Und das war völlig anders für die Welt damals. Sie haben die Sterbenden nicht rausgeschickt zum Sterben. Sie haben sie gepflegt bis zum Ende. Sie haben sich um Arme und Kranke gekümmert, nicht nur in ihrer eigenen Familie. Das hat Auswirkungen gehabt. Und deswegen ist beides wichtig, Gutes tun und reden. Der letzte Punkt, ich will Jesus mit meinem Leben ehren und bete, dass er mich verändert. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei diesem Vers bin ich an einem Punkt sofort hängen geblieben und sag, boah, geht das überhaupt? Antworte taktvoll und bescheiden mit dem gebotenen Respekt, das kann man lernen, in dem Bewusstsein, dass ihr ein reines Gewissen habt. Wer von uns hat ein reines Gewissen? Ihr müsst jetzt nicht hochzeigen, weil ich würde es euch nicht glauben. Dass wir an dem Punkt zu hyperkritisch sind gegenüber uns selbst und gegenüber anderen, hat etwas mit uns zu tun und nicht mit dem Text. Wir haben einen Maßstab so hochgelegt, wenn wir ein reines Gewissen haben, also nicht nur sauber, sondern rein, den wir nicht erreichen können. Den können wir nicht erreichen. Im Neuen Testament wird nicht der Wert etwas runtergesetzt, damit mehr Leute es schaffen, sondern es geht um etwas ganz anderes. Wenn ein Mensch weiß, dass er schuldig wird und die Vergebung Gottes braucht und jeden Tag um Vergebung bittet, dann ist das ein Mensch, der darf ein reines Gewissen haben. Der ist nicht perfekt, sondern der ist sich klar, ich bin schuldig, ich werde schuldig, ich verletze andere Menschen, ich brauche Vergebung von Gott und von Menschen. Diese Leute haben ein reines Gewissen. Oder wenn jemand sagt, mein Leben passt noch gar nicht zu Gott, da ist noch so vieles, wenn andere Leute das wirklich mitkriegen, würden sie den Glauben vielleicht verlieren. Jedenfalls würde das den Glauben treffen. Gott sagt nicht, du musst erst perfekt sein, dann hast du ein reines Gewissen. Wenn du erkannt hast, dass du etwas verändern musst und weißt, du schaffst es nicht alleine und bittest Gott um Hilfe, darfst du ein reines Gewissen haben. Es geht nicht um Perfektion, es geht nicht um klinische Reinheit im Gewissen, das werden wir nie kriegen. Also im Grunde, wenn wir mit Christus leben, wenn wir in dem Bewusstsein sind, wir sind auch schuldige Menschen, wir brauchen Christus, dann können wir mit anderen Menschen auch reden und sagen, warum es wichtig ist, dass man Christus hat. Wir treten nicht auf als die besseren Menschen. Das geht immer nach hinten los. Man kann uns leicht nachweisen, dass wir manchmal nicht nur gleich schlecht sind wie die anderen, sogar noch schlechter. Also den Kampf können wir nicht gewinnen. Am Ende hier ist noch ein weiterer Vers. Erstmal, dann werden alle beschämt sein, die euch verleumden, wenn sie sehen, was für ein einwandfreies Leben ihr in Verbindung mit Christus führt. Wenn Gott es aber anders beschlossen hat und es auf sie keinen Eindruck macht, ist es auf jeden Fall besser, für gute Taten zu leiden als für schlechte. Christsein bedeutet nicht, leidensfrei über diese Erde zu gehen. Und gewisse Leiden lässt Gott zu. Die wendet er nicht ab, trotz Gebet. Am Ende solcher Phasen können wir entdecken, dass sie uns stark gemacht haben, dass Gott uns nicht quälen wollte, sondern dass wir daran wachsen sollten. Aber wenn wir merken, dass sich das nicht ändern kann, wird Gott uns das zeigen und dann werden wir wissen, dass wir für ihn leiden und dass wir zu Unrecht leiden und er wird uns die Kraft geben. Ich finde aber noch einen weiteren Aspekt hier wichtig, die Beschämung der anderen. Ich nehme das mal mit einem anderen Vers. Gott deckt den Tisch im Angesicht deiner Feinde. Das heißt, wenn du Christ wirst, wirst du Gegner haben. Du wirst Menschen haben, die sagen, jetzt erst recht, den mache ich fertig. In dieser Situation bei Gott bleiben und darauf hoffen, er wird den Tisch decken im Angesicht meiner Feinde. Er wird zu mir stehen. Vielleicht dauert das ein bisschen, bis das durchkommt, bis ich es selber glaube, aber er lässt mich nicht allein. Er wird mir die richtigen Worte geben, er wird mir Kraft geben, auch wenn ich leiden muss und es keinen Ausweg zu geben scheint. Gott wird am Ende siegen. Weil unsere Hoffnung nicht hier endet, nicht mit dem Tod endet, sondern weil sie weitergeht, viel weiter. Und deswegen können wir das aushalten. Amen.